freue mich, dass ich heute Abend hier in eurer Mitte sein darf. Es ist jetzt genau im April 48 Jahre her, dass ich hier 4 Wochen Vikar sein durfte in Denkendorf. Aushilfe damals vom Pfarrseminar, wo wir in einem Kurs bis zum Sommer waren, in der Vakanz. Damals war der Pfarrer ja gestorben und eine kurze Aushilfe, aber es war eine ganz herrliche Zeit. Es war bloß mein Schmerz, dass ich mich hierher nicht bewerben durfte, weil der Nachfolger schon festgelegt war. Das hätte mir Spaß gemacht, nach Denkendorf mal zu kommen. Wunderschön. Jetzt haben wir Johannes 14, Verse 15 bis 26. Die Verheißung des Heiligen Geistes. Jesus sagt ja, es sei gut, dass er weggeht. Jesus nicht mehr sichtbar unter uns ist. Viele Christen stellen sich das ganz anders vor. Meinen, es wäre toll, wenn Jesus noch sichtbar da wäre. Jesus sagt, nein, ist gut. Ich schicke was viel Wichtigeres für euch, den Heiligen Geist. Und der wird in der Gemeinde so einen tollen Dienst tun. Darum ist er so wichtig für uns. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben. Das ist ein Wort für den Heiligen Geist mit ganz vielen Bedeutungen, da sprechen wir noch drüber, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Der Geist Gottes soll nicht mehr weichen von uns. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Schön, dieses Wort von heutigen Abend drüber geschrieben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ganz wunderbar, diese ganz enge Verknüpfung. Er in uns und wir in ihm. Diese ganz feste Glaubensbeziehung. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Ischariot, Herr, was bedeutet das, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir hatten einmal bei unseren Entwicklungshelfern in Papua-Neuguinea einen Mann, der tief im Busch gearbeitet hat, und dann hat er einmal erzählt, auf Papua-Neuguinea gibt es fast keine Straßen. Und er sagt, das sei immer so gefährlich, wenn er dann auf diesen ganz schlechten Wegen über eine Baumbrücke fahren muss. Da sind dann nur glitschige Baumstämme gelegt und da muss er mit dem Auto drüber buxieren. Und da hat er immer Angst, wenn er nur ein bisschen auf die Seite dreht, dann fällt der ganze Wagen in die Schlucht runter. Mit all den hässlichen Folgen, der Tod ist und was alles passieren kann. Und hat er immer gesagt, ich habe so Angst, aber ich habe so einen Papua immer bei mir. So einen Einheimischen, der noch ein paar Jahre vorher in der Steinzeit lebt und jetzt plötzlich durch die neue Entwicklung hineingenommen ist, das moderne Leben, im Auto neben ihm sitzen. Und er legt seine Hand auf seinen Fuß und sagte, Klaus, ich bete für dich. Und da hat er gesagt, du ahnst nicht, was das bedeutet. In der Angst, was alles passieren kann, in der Unsicherheit, du, ich bete für dich. Das haben Sie auch schon gemerkt, wie das ist, wenn jemand für Sie betet. Aber noch großartiger ist es, wenn Jesus, der Gottessohn, sagt, ich bete für dich. Und da sagt er hier, das Beten ist so wichtig. Kennen wir ja. Was hat Jesus für Bestätigungen gegeben? Betet ohne Unterlass. Und er hat gewusst, in welcher Not wir oft sind. Und was das bedeutet, wenn wir uns an ihn wenden und ihm alles sagen. Und dann haben wir es so oft erlebt, wie er eingegriffen hat, mächtig und stark und geholfen hat. Aber was ist das erst, wenn Jesus für uns betet? Und das sagt Jesus hier seinen Jüngern. In der Zeit, wo er nicht mehr sichtbar unter uns ist, in der Zeit, in der wir heute leben, da sind so viele Nöte und so viele Schwierigkeiten in der Gemeinde. Und die könnten Sie jetzt alle aufzählen. So viel Glaubenslosigkeit, so viel Mutlosigkeit, so viel Verdrehen des Wortes Gottes. Ach, was gibt es da alles für Missstände im Volk Gottes? Was hat denn Jesus gebetet? Wir haben es im Johannesevangelium. Bewahre sie vor dem Bösen. Da hat er Jesus am meisten Angst gehabt, dass die Gemeinde vom Teufel verführt wird. Das ist die größte Gefahr. Dann hat Jesus gebetet, erhalte sie in deinem Namen, dass wir ganz nah bei Jesus bleiben. Das ist die größte Gefahr. Die Gemeinde treibt ja immer unheimlich viel um. Alle sind erschöpft, alle Mitarbeiter. Jesus sagt, das Allerwichtigste, dass sie bei Jesus bleiben und im Namen Gottes erhalten bleiben. Und dann hat Jesus gesagt, dass sie eins sind. Ach, nicht die äußere Einigkeit, die ist gar nicht wichtig, sondern die innere Einheit, dass uns Jesus und sein Wort das Wichtigste ist. Und Jesus sagt, wenn ich euch so allein zurücklasse wie Waisen, das ist so schwierig, ich will euch doch nicht wie Waisen zurücklassen. Das können wir mit einem anderen Wort sagen, wie eine verlassene Braut, dass man Jesus nicht mehr sichtbar bei sich hat. Und tatsächlich erscheint uns oft die Jesusgemeinde in der Welt wie so eine verlassene Braut. Und ich habe oft Angst, wie wird denn das eigentlich sein? Die Schwindsucht greift immer weiter um sich in den Gemeinden, es werden immer weniger, die Glaubenslosigkeit wird immer stärker. Die Gottlosigkeit marschiert so frech vorwärts in unserem Land. Und jetzt erleben wir noch, wie der Islam stürmisch vorgeht und was das alles noch macht, sich bringt. Stellen Sie sich mal vor, wenn bloß einer dieser 25 Millionen Koran im Papierkorb landet, dann wird Deutschland abgefackelt. So die Salafisten, das Allerschlimmste, was man nicht vermeiden. Also da kriegt man richtig, aber was wird denn eigentlich aus unserer Welt werden? Und dann wie viele Theologen haben die Glaubensbasis verlassen? Und was ist denn das? Die Gottlosigkeit überall und wie viele Menschen hier wohnen, hier, die sich enttäuscht von der Kirche abwenden, Ausverkauf wegen Ausgabe des Geschäfts. Und wenn man dann, die Flugzeuge fliegen ja so schön da oben drüber, wenn man vom Flugzeug runter sieht und dann unsere Orte sind, und dann könnte man ja heulen, wie kümmerlich und arm es an vielen Orten vorsteht, zugeht. Und wie viele Leute verzweifelt und mutlos sind, die zu ihrem Leben keinen Mut mehr haben, die am Leben ja verrückt werden, die sich das Leben nehmen, keine Hoffnung haben, mit der schweren Last ihres Lebens nicht mehr fertig werden, mit den Krankheiten. Und was kann man denn so tun in so einer großen Not? Wo heute das auch in der Gemeinde von Jesus so ist, müssen Sie mal noch mal nachdenken. Damals waren es ja auch kümmerliche Leute, ein kümmerlicher Haufen. 12 Männer und einer hat noch Jesus verraten. 11 und da heißt etliche aber zweifeln. Die Jesusgemeinde war immer ein ganz schwacher Haufen. Und was ist dann passiert? Und dann hat Jesus den Heiligen Geist geschenkt am Pfingsttag. Und was ist passiert? Plötzlich hatten die einen Mut. Die haben verkündigt. Die haben gepredigt. Da sind Tausende zum Glauben gekommen. Und was ist noch weiter passiert? Als sie dann verfolgt waren und als man sie ins Gefängnis gesperrt haben, dann waren die so mutig und unerschrocken. Das Entscheidende, was die Jesusgemeinde braucht, ist nicht Geld, nicht Mitarbeiter und was wir alles immer wieder erzählen, ist nicht mehr Ausbildung. Die Gemeinde Jesu in der Welt braucht den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist geschieht gar nichts, ist sie ohnmächtig und schwach. Ihr hier in Denkendorf, wir, wo wir sind, wir brauchen die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und darum ist so wunderbar, dass Jesus dafür gebetet hat und das so gesagt hat, ich will den Vater bitten. Und das dürfen Sie wissen, wenn Sie heute Nacht schlafen, dann betet Jesus beim Vater, gib ihnen doch die Fülle deines Geistes, dass das wieder geschieht in den Versammlungen der Gemeinschaften und in den Versammlungen des CVJM und der Kirchengemeinde und wo man sich trifft, in den Hauskreisen und Gruppen, in den Jugendgruppen, wo überhaupt. Das ganz Entscheidende hat Jesus doch schon angekündigt, als er sichtbar von dieser Welt geschieden ist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und die entscheidende Kraft von Christen ist nicht das, was wir können. Und sind nicht unsere Gaben. Es gibt ja immer so verrückte Testerei, was können wir, ist doch gar nicht so wichtig. Jesus hatte immer unbegabte Leute mit ihren Schwachheiten benutzt, weil die Kraft seines Geistes, die Sprengkraft seines Geistes in uns wirken will. Und Jesus will durch seinen Geist auch heute in unserem Land noch ganz viel wirken. Und ich möchte Ihnen das heute Abend einfach mal sagen, Sie dürfen den Kopf hochheben, sagen, wir wollen noch viel Großes mit unserem Herrn erleben, weil sein Geist mächtig wirken will. August Hermann Franke hat einmal gesagt, der Geist Gottes will ohne Unterlass tätig sein und wer den Geist Gottes in seinem Leben nicht fließen lässt, der kann sich nicht entschuldigen. Jesus will das und darum bittet er beim Vater, und das ist so schön mit eurem Motto, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus will in unserer Zeit heute wirken, mächtig wirken. Es ist eine ganze Tragik und sicher eine tolle Taktik vom Teufel gewesen, dass er gerade um das Werk des Heiligen Geistes ganz viel Verwirrung gestiftet hat. Und wenn man heute Christen darüber befragt, ist eine große Unsicherheit, das geht so weit, dass manche treue Christen nicht mal sicher wissen, ob sie den Heiligen Geist haben. Aber das müssen sie natürlich wissen, sonst sind sie ja gar kein Christ. Sie können ja Jesus nicht einen Herrn heißen, können ja nicht mit ihm beten, wenn sie nicht den Geist Gottes haben. Sie können ja nicht mal glauben, weil der Geist Gottes in ihnen das Licht aufstecken muss zum Glauben, der uns erleuchtet mit seinen Gaben, so haben wir es doch gelernt im dritten Artikel vom Glaubensbekenntnis, der steckt das Licht auf, dass wir wirklich Jesus erkennen können, dass wir sein Wort verstehen. Und darum ist so wichtig, dass wir den Heiligen Geist kennen und dass alle Reformen, die wir anstreben, gibt ja heute so viel, alle wollen reformieren, aber doch nicht mit fleischlichen Mitteln, mit menschlichen Mitteln, das ist doch viel zu wenig, sondern mit geistlichen Mitteln für Wirkungen des Heiligen Geistes, Erneuerungen in unseren Gemeinden, in unseren Gruppen, in unseren Gottesdiensten. Die Formen sind doch gar nicht so wichtig, sondern dass der Geist Gottes, egal in welcher Form, wirkt und mächtig tätig ist. Und das ist auch so wichtig, dass wir diese große Vollmacht haben, dass das in unserer Mitte wieder geschehen kann und dass wir erneuert werden durch den Heiligen Geist. Jetzt wollen wir zuerst, ich habe drei Punkte, was der Geist Gottes in uns bewirkt. Zuerst einmal, er will uns lebendig und stark machen. Lebendig, er will uns Leben geben. Ich habe vorhin schon mal gesagt, auch zur Zeit von Jesus, als er seinen Jüngerkreis gesammelt hat, war das eine kümmerliche Schar. Schlimm. Eine Schar mit allen Schwächen und Mängeln. Auch die Leute, die Jesus berufen hat. Und das soll uns gar nicht bedrücken, wenn in unseren Tagen wir dauernd auf die Schwächen von Menschen stoßen. Nöte, dass selbst die Glaubenslosigkeit und die Zweifel damals waren. Aber dann hat Gott seinen Heiligen Geist geschenkt. Damals. Und dann wurden sie mutig und unerschüttert. Und das, was das Allerschönste ist, was der Heilige Geist wirkt, dass er gewiss macht im Glauben. Man kann das mit seiner Vernunft nicht erreichen. Das ist ja das, was wir immer in dieser schönen lutherischen Auslegung im Glaubensbekenntnis sagen. Nicht durch Vernunft noch Kraft. Ich kann Gott nicht erkennen mit meiner Vernunft, mit all meinem Denken, mit all meiner Klugheit. Da können Sie Professor sein und zweimal Doktor haben. Sie können es nicht besser als ein Kindergartenkind oder ein Kind von der Kindergruppe ergreifen, wo es der Geist Gottes aufschließt und gewiss macht. Und das Wunderbare, dass das Verstehen des Predigtwortes durch den Geist Gottes gewirkt wird. Darum müssen wir beten, Herr, du willst doch wirken, dass ich still werden kann, dass dein Geist an mir jetzt wirklich wirken kann. Da steht es vorher auch da im Vers 17, wenn Sie eine Bibel dabei haben, gucken Sie mal rein, wenn er den Tröster sendet, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Ich muss bitten, Herr, kehr du bei mir ein. Darum das schöne Lied, O komm, du Geist der Wahrheit. Und was ist denn die Wahrheit? Im Kapitel 16, schlagen Sie mal wieder auf, da sagt der Jesus die wirklich wichtigen Dinge. Kapitel 16, Vers 8, nochmal über den Heiligen Geist. Deshalb ist es völlig unerklärlich, warum das bei so vielen nicht klar ist. Wenn der Geist Gottes kommt, der Geist der Wahrheit, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Die erste Wirkung des Heiligen Geistes, was ist das? Nicht, dass man im Rauschzustand ist oder irgendwo im Nebel lebt. Oder verrückte Dinge macht. Oder unverständliche Laute herauspresst aus seinem Mund. Was ist die erste Wirkung? Dass ich Sünde erkenne. Ohne Heiligen Geist bin ich blind, ich bin doch ein guter Mensch, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe sicher ein paar Dinge nicht ganz richtig gemacht, aber so, ich bin mit meinem Leben ganz zufrieden. Ich tue recht und scheue niemand. Wenn der Geist Gottes kommt, wird er als erstes als ein Geist der Wahrheit uns die Augen auftun und wird uns das beschreiben und zeigen, wer wir wirklich sind, dass man erschrickt. Das ist immer ein Grund, warum wir sagen, der Gottesdienst und die Versammlungen über der Bibel sind ja nicht bloß lustig, sondern das sind auch ganz ernste Momente, wenn das Wort Gottes durchfährt, bis in unser innerstes Gewissen und Schuld aufdeckt, dann wird der Geist Gottes da. Wir erkennen plötzlich, was verkehrt war. Und darum ist auch so schön, dass der Heilige Geist uns nicht nur das zeigt, als der Geist der Wahrheit, sondern er macht uns auch das Wort von Jesus lieb und wichtig. Er öffnet uns die Augen, dass wir Jesus erkennen können und verstehen. Und das ist ja so wichtig. Darum können wir gewiss werden im Glauben durch das Zeugnis des Heiligen Geistes, der zu uns redet und dass er uns überwältigt und dass ich das wissen darf. Und das Schöne, auch in den großen Erschütterungen meines Lebens, die ja viel größer sind, als wir denken können. Ich habe vorgestern einen Freund, hat mir noch angerufen, du, ich muss morgen für 14 Tage in die Isolation. Der letzte Versuch, Stammzellen zu übertragen, ich darf nicht mehr besucht werden. Komm doch mal zu mir und bet mit mir, bevor ich dort in diese Behandlung gehe. Wissen Sie, was das ist? Und ich habe gemerkt, wie ein Mensch plötzlich sagt, Herr, ich will dir doch keine Schande machen. Und der betet, Herr, lass mich festbleiben, dass ich dich nicht blamiere, wenn mein Leben zerbricht in der Schwachheit, dort im Krankenhaus und die Ärzte da sind. Ich will doch ein Zeugnis sein für dich. Und dass ich dann sagen darf, der Geist Gottes gibt dir Festigkeit. Der macht deinen Glauben fest. Wir sehen ja immer, bei mir wackelt alles. Wie kann ich denn in solchen Stunden sein oder dann erst in der im Todesschrecken? Das Wunderbare, dass der Geist Gottes uns durchführt und uns lebendig macht und uns stärkt durch das Wort, dass der Tod auch keine Macht mehr über uns hat. Ihr sollt, ich lebe und ihr sollt auch leben in einer Welt, in der alles erschüttert wird. Wo die großen Ängste umgehen, dass er mir dieses gewiss macht. Und er macht mir das auch ganz gewiss, dieses wunderbare Wort, das ja auch Jesus dann in Johannes 16, es gehört ja zusammen, die zwei Kapitel vom Heiligen Geist. In der Welt habt ihr Angst. Oh, was ist das schlimm? Wie da uns auf die Luft ausgeht zum Atmen, wo wir nicht mehr durchdringen können. Aber seid mutig, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden und der Geist Gottes bestärkt dies in unseren Herzen. Das kann man sich nicht selbst einreden. Das wissen Sie selber, wenn Sie in Depressionen verfallen. Das kann man sich nicht einreden, sondern man darf nur bitten, Herr Jesus, Mach dies wahr in der Kraft deines Geistes. Und das Herrliche ist, dass der Geist Gottes das tut und er macht mir auch die Jesus-Offenbarungen ganz arg groß. Es wird ja heute immer wieder unter Christen groß gesprochen, ob der Heilige Geist uns nicht neue Wahrheiten bringen soll. Da will man immer wieder prophetische Erkenntnisse haben. Was soll uns der Geist Gottes noch Neues bringen? Bei Jesus ist alles uns gesagt, was wir brauchen. Und die Bibel braucht keine Ergänzung mehr. Auch das prophetische Wort braucht keine Ergänzung mehr. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen, es gibt auch keine. Aber der Heilige Geist macht uns die großen Jesus-Worte ganz wunderbar. Und sogar die Worte des Alten Testaments, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und das ist das große Wunder des Kommens des Heiligen Geistes, dass wir leben durch die Kraft seines Wortes, die er zu uns spricht. Und dass diese Worte der Bibel plötzlich lebendig werden. Das ist ein ganzes Geheimnis in der Bibel, dass der Geist Gottes immer nur durchs Wort Gottes kommt. Wissen Sie das? Alles, was nicht durchs Wort Gottes kommt, ist menschliche Schwärmerei. Aber der Geist Gottes kommt durchs Wort. Und Sie können sogar in der Bibel Wort Gottes und Heiligen Geist austauschen, weil sie die gleichen Wirkungen haben. Sie sind neu geboren aus Wasser und Geist, Neugeburt. Oder neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes. Natürlich, weil sie beides das wirken. Der Geist Gottes, der ins Wort zu uns kommt. Darum ist es so wichtig, dass wir im Wort bleiben. Und es ist so schlimm, daran sterben unsere Gemeinden, dass man keine Bibelstunden mehr hat. Natürlich lebendige Bibelstunden, wo der Geist Gottes an unseren Herzen wirken kann. Und uns mutig und getrost macht. Das sind die wichtigsten Stunden. Ich erlebe es heute in den Gemeinschaften, dass man immer bloß noch über Themen spricht. Kann ja ganz interessant sein. Das sind ja auch viele biblische Themen. Aber darüber wird oft vergessen, dass das Wort Gottes eine wunderbare Kraft hat. Und darum die stille Zeit, die Sie haben. Sagt einer, ich kann doch auch beim Autofahren meine stille Zeit haben. Steht sogar in einer großen christlichen Zeitschrift, jetzt vom Chefredakteur. Ist doch ein Quatsch. Ich brauche doch eine Stille zum Hören, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Und dass jede stille Zeit morgen früh für Sie eine Begegnung mit Jesus ist, der durch seinen Geist Sie rüstet für die Aufgaben des Tages, der Ihnen Stabilität schenkt und der Sie wieder fröhlich macht. Der Geist der Wahrheit, der uns die Sachverhalte wirklich zeigt, wie sie sind. Und dass wir auf einmal erkennen, der Tod ist entmachtet und die Krankheitsmächte, die stehen auch unter der Zulassung des Herrn Jesus und ich darf mich ganz fest in seine Hand befehlen und das wissen, dass das alles von ihm so gesteuert wird, wie er will. Darum die erste Zusage, die Jesus uns gibt, dass er uns stark und unüberwindlich macht. Ich freue mich, dass ihr da in die Mission hinausgeht. Wir werden ja noch ein Wort davon sagen. Wenn ihr da draußen in der Einsamkeit seid, ist der einzige Beistand, den ihr habt, die Kraft des Heiligen Geistes. Und die erlebt ihr nur im Lesen seines Wortes oder im Zuspruch seines Wortes. Und wenn ihr ihnen einen Brief schreibt, dann schreibt er ihnen ein Bibelwort. Und wenn er einen Kranken besucht, dann sagt, ich will mich nicht lang aufhalten und ich will dich nicht ermüden. Ich habe ein Bibelwort, ein Gotteswort für dich mitgebracht. Und dann beten wir, Herr, lass dieses Wort auch diesen Kranken in seinen Fragen so fest werden. Und dann erleben wir es immer wieder, dass gerade die schwer geprüften Leidenden sagen, das ist das Allergrößte, was du mir geben kannst. Das erlebt man ja erst in den Tiefen. Und wir meinen immer, die äußeren Dinge seien so wichtig. Das Wort Gottes hilft uns und trägt unseren Glauben, macht uns lebendig und stark und unüberwindlich. Gerade in den dunklen Stunden, in den Verzweiflungsstunden, weil der Geist Gottes wirkt und wir ganz nah in der Hand Gottes geborgen sind. Menschlich ist das unvorstellbar. Wie oft habe ich Situationen gehabt bei schwer leidenden Menschen, wo ich das kann mir gar nicht vorstellen, was sie durchmachen. Und auf einmal, die hatten einen Frieden, den ich mir gar nicht vorstellen kann. Das gibt Gott. Und dann erlebt man es in großer Trauer und großer Not auf dem Friedhof. Das Wort Gottes redet und gibt Trost und Hoffnung. Und das Wunderbare, dass das Wort Gottes auch überführt, den Selbstgerechten und den Heuchler. Unter Wort Gottes werden Menschen plötzlich die Augen geöffnet. Und das ist in unserer Gemeinde wieder so wichtig, dass wir unsere Fehler vor Gott im Lichte Gottes erkennen. Man kann ja mit allen seinen Gaben so schlecht Menschen erziehen. In der Ehe klappt es auch nicht, bei den Kindern klappt es auch ganz schlecht, dass wir es dorthin bringen. Aber der Geist Gottes, der schafft das plötzlich, dass er Menschen total verändert. Und was will er denn machen? Er will uns ein Herz geben. Was denn? Dass wir mit Lust seine Gebote haben. Das steht da drin. Dass wir Jesus lieb haben, dass er Jesus lieb habe, mit Freuden seine Gebote erfüllen. Man kann es mit dem Gesetzesdruck nicht erzwingen. Aber aus der Jesusliebe wirkt das der Geist Gottes, dass er uns überführt. Ich will meinen Geist in euch geben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Jesus wohnt in deinem Herzen. Das ist das neue Christenleben. Anders ist man kein Christ. Durch den Heiligen Geist wohnt Jesus in meinem Herzen. Ich gehöre ihm, er ist mein Herr. Und alles, was in meinem Leben geschieht, das ist in seiner Kontrolle. Und er hat es in seiner Hand und ich darf mich ganz getrost überlassen. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Die große Gabe macht uns stark und lebendig. Das nächste, was Jesus hier erwähnt, wir bleiben nicht allein, wir bleiben nicht allein. Oft sieht das ja so aus, ich sage, da guckt man in eine Gemeinde hinein, so, ach, was sind eigentlich auch nicht viele Leute. Heute machen wir ja einen großen Fehler, dass wir immer meinen, man müsste mit der Gemeinde mehr angeben, da wird mehr vorgestellt mit großen Sachen. Wir sind eine tolle Gemeinde, eine wachsende, ach was. Wir sind immer eine schwache Gruppe von Leuten. Menschliche Leute mit all unseren Schwächen und mit all unseren Problemen. Und dann sagen, wo ist denn Gott? Wo ist denn Gott in deinem Leben? Und das Herrliche, dass dieser Herr immer wieder redet. Ihr werdet nicht allein bleiben. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Sondern Jesus spricht plötzlich zu uns. Und das mir jetzt ganz, ich bin ein alter Mann, wunderbar, und ich überschaue das, wenn ich da denke, vor 48 Jahren in Denkendorf da oben am Klosterberg. Und da kommt die junge Generation. Und die hat Jesus gefunden. Und die dient ihm mit ihrem ganzen Leben. Das ist doch nicht menschenwert. Der Herr hat gewirkt und dann erleben wir es in der Mission. Da werfen die Vögel ihre Götzen weg. Da ist plötzlich in Nordkorea sogar, die sammelt sich die Gemeinde Jesu und achtet den Druck nicht mehr. Selbst in den Islamländern fürchten sie nicht das Todesurteil von Khomeini, bekennen sich zu Jesus. Und das ist ihnen wichtiger als alles andere, auch wenn sie ihren Job verlieren, auch wenn sie ihr Leben verlieren, ihre Familie verlieren. Sie finden Jesus, das kann nur der Geist Gottes wirken. Und das ist so gewaltig, was da passiert durch das Wirken des Heiligen Geistes. Jesus nennt ihn einen Tröster. Von uns kann ja keiner trösten. Haben Sie es mal probiert? Wir machen dann bei den Trauerfeiern, sagen wir, oder bei schweren Todesfällen, ich drücke bloß die Hand wortlos. Das ist eine Kapitulation. Meine Worte können ja den Schmerz nicht wegräumen. Der große Tröster ist der Heilige Geist, der alle Wunden schließen kann. In unserem Werk hat mein Spender angerufen und hat gesagt, ach, könnt ihr das nicht ändern? Ihr schickt da immer noch an meine Tochter in München da eure Briefe. Die ist doch vor 2 Jahren verstorben. Ich sage, was ist verstorben? Jetzt erzählen Sie. Ich sage, ja, die war 32 Jahre alt. Das ist ja furchtbar. Ich sagte, aber ich muss Ihnen schicken, was Sie 4 Wochen vor Ihrem Sterben Mutter von 2 Kindern rausgeschrieben. Und dann schickt er mir diesen Zettel. Das versteht man nicht. Von der Freude des Heimgehens. Ich kann das ja gar nicht begreifen, wenn eine Mutter von ihren Kindern Abschied nimmt. Dass der Geist Gottes das wirken kann, verstehe ich nicht. Den Tröster. Es ist ganz, ganz groß, dass unserem Herzen in den großen Leiden und Nöten, durch die wir gehen, diese Geborgenheit gibt. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt. Der Geist Gottes wirkt bis heute. Und wir dürfen das wissen, dass der Geist Gottes am Werk sein will. Wir können doch niemanden trösten, als ob wir das machen könnten. Der Herr tut's. Und das ist genauso, dass der Geist Gottes uns gewiss macht in der Vergebung unserer Schuld. Wenn einmal der Geist Gottes uns Schuld aufgezeigt hat, dann kriegt man gar keinen Frieden mehr. Was, das war ich wirklich und das habe ich ja damals getan, dann steht es auf einmal vor uns und wir sehen uns nochmal, was wir alles in unserem Leben schon getan haben. Und dann kann der Geist Gottes die völlige Gewissheit geben. Will euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern er tröstet. Und in dem Wort Tröster ist noch viel mehr drin als nur den Trost, den er geben will. Den Trost auch, wenn wir versagen in unserem Dienst für Jesus. Und er sagt, und ich bin der Tröster, dass er alles zurechtbringt, was wir nicht gekonnt haben. Und er baut die Gemeinde weiter, auch durch unvollkommene Leute. Darum ist das so tröstlich, dass Jesus durch seinen Geist wirkt. Und da kann man noch anders übersetzen. Das Wort, das da steht, im Griechischen heißt es Parakleter, Generalbevollmächtigte Gottes. In dieser Welt ist gar nicht wichtig, die Menschen, nicht die Amtsdiener und was da alles sich rumtun und die Prediger und Evangelisten, sondern dass der Geist Gottes heute unter den Jesusleuten, wo sie sind, in der Gemeinde mächtig wirkt. Und dann kann er Türen öffnen, die verschlossen sind. Da gibt es gar kein Hindernis. Dann gibt es Erweckung und Aufbruch. Und versperrte Türen können nicht verschlossen bleiben. Und dann ist das Wort noch, das auch noch dazugehört zu diesem Tröster. Das ist alles da drin in diesem Wort. Ich will euch den Tröster senden. Bei Ihnen ist vielleicht auch ein Kreuzchen dran, dass da schon drin steht oder hinten findest du Anmerkungen. Er ist der Anwalt. Der vertritt mich vor dem Thron Gottes jetzt. So sagt der Paulus, wenn ich gar nicht mehr beten kann, dann vertritt uns der Heilige Geist mit unaussprechlichem Seufzen. Etwa wenn wir im Koma liegen. Der Geist Gottes ist mein Anwalt, der für mich beim Vater eintritt. Und dann ist er der Mentor. Was ist denn der Mentor? Der erinnert mich an die großen Jesus-Worte. Sie werden ja ein Leben lang nie fertig, das alles zu begreifen, was uns Jesus gesagt hat. Verstehen Sie das? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wie? Und wird er leben und glaubt er mich, wird nimmer mehr sterben. Geh hindurch zum Leben. Der Geist Gottes wird es uns groß machen, erklären. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer leidet unter uns nicht daran, dass er so wenig Frucht bringt. Der Geist Gottes macht uns die Jesus-Verheißungen groß, das ganze Bibelwort. Schließt er uns auf, er ist der Mentor, der es uns einschärft. Und deshalb erwarte ich noch ganz Großes, wo der Geist Gottes wirkt. Und das ist das Allerwichtigste, was wir brauchen. Dass wir uns immer wieder beugen, Herr, wir sind so geistlos. Gib uns dieses neue Leben für dich. Und noch ein letztes, neue Lebenskräfte können plötzlich wirken. Neue Lebenskräfte können wirken. Ach, liebe Schwestern und Brüder, wir wollen doch einfach darum bitten, Herr Jesus, wirke du durch deinen Heiligen Geist bei uns. Wir brauchen eine Erneuerung von dir. Erinnern Sie sich noch, als Bischof Festo Kevenschre 1975 im Neckarstadion gesprochen hat, Gottlieb-Daimler-Stadion damals, und wie er uns erzählt hat, wie er als Lehrer in einer christlichen Schule in einer erstarrten Frömmigkeit lebt. Es war alles müde, keine Freude, kein geistliches Leben war da, kein Aufbruch, ist niemand zum Glauben gekommen. Und da waren plötzlich ein paar Schüler von der Erweckungsgruppe. Die haben eine geistliche Erweckung erlebt, über ein Bibelwort von einem Evangelisten. Und da waren 16-jährige Schüler, der hat gesagt, da dürfen wir nicht mal die Morgenandacht halten. Doch. Und da hat das ein Bibelwort ausgelegt. Und Festo Gewenschere sagte, 30 Minuten und man hätte eine Stecknadel fallen hören können, obwohl ein paar hundert Schüler da waren. Und was war das Geheimnis? Die haben erzählt von Sünde und Schuld, von der Vergebung von Jesus. Und wie ihr Leben neu geworden ist. Und auf einmal hat es einen Aufbruch in ganz Ostafrika gegeben. Da haben sich zerstrittene Völker versöhnt. Es war ganz toll, wenn wir das einmal draußen miterlebt haben, wie die sich wöchentlich getroffen haben und vor allem voreinander auch die Schuld bekannt haben der Gemeinde, wo man etwas wiedereinander hatte. Und die gesagt, das hat uns in der Gemeinde so gehemmt, diese Streitigkeiten. Ich habe es hier gehört, die schöne Geschichte, die sich in einer Gemeinde zugetragen hat. Da war die Schwiegermutter und die Schwiegertochter. Und Sie wissen, wie das manchmal ist, Schwiegermutter und Schwiegertochter. Und da war so eine tiefe Spannung. Und das hat der Schwiegertochter so zugesetzt, dass aber das Verhältnis nicht gestimmt hat, obwohl sie beide Jesus dienen wollten. Und dann ist die Schwiegertochter zur Schwiegermutter gegangen und gesagt, ich muss dir das einfach mal sagen, da ist so eine Bitterkeit in mir drin und so ein Hass. Und dann ist das passiert, dass die Schwiegermutter, der die Tränen runterlaufen, jetzt muss ich dir nochmal sagen. Und da haben sie neu angefangen unter der Wirkung des Heiligen Geistes und das Gemeinde erneuert worden. Ich habe es erlebt, wo Ehepaare, die schon so auseinander waren, der Mann war schon ausgezogen, war bei seiner Freundin und die Frau fängt plötzlich an, in der ganzen Not sich zu beugen, sagt, ich weiß, ich habe so viel falsch gemacht. Und betet um Erneuerung und plötzlich, nach Wochen, da passiert das Wunder, dass der Mann auf einmal umdenkt, weil der Geist Gottes auf einmal Schuld aufdeckt. Und die Erneuerung unserer Gemeinden, die kann immer nur so geschehen, dass wir Schuld erkennen, dass wir, das ist überhaupt das wichtigste Thema, um das es geht. Wir sind doch alle täglich voller Versäumnisse und Schuld. Herr, jetzt nimm du meine Schuld weg und mach mein Leben neu. Und das ist halt Jesus so wunderbar, dass der Geist Gottes uns eine ganz neue Liebe zu Jesus schenkt und eine neue Freude an den Geboten, den Willen Gottes zu tun. Ja, anders werden wir ja gar nie glücklich. Wir werden noch in nicht einer Sünde unseres Lebens glücklich, nicht in einem Streit, nicht in einem Unrecht. Herr, jetzt erneuere deine Gemeinde doch wieder im Grund auf und mach das doch. Und das geschieht durch das Bibelwort. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und wir werden zu ihm kommen. Und da geschieht die Erneuerung der Gemeinde zum richtigen Tun. Nur aus dieser Mitte, mit einer geistlichen Erneuerung. Jetzt können wir sagen, Herr, das braucht unsere Gemeinde, aber noch schöner, wenn wir sagen, Herr, fang jetzt bei mir wieder an. Ich möchte mich ganz neu von dir gebrauchen lassen in deinem Dienst. Und ich brauche diese Freude meines Lebens wieder, diese Gewissheit in dir zu sein. Und ich brauche diese Hoffnung und diese Zuversicht und dass ich zum Segen sein kann für viele. Das kann nur dein Geist wirken, dass du mir die Worte in den Mund legst, die ich sagen kann und die nötig sind. Und dann auf einmal wird unser Christenleben, unsere Gemeindeleben wieder gefüllt sein, auch zu einem Zeugnis für die Welt, wenn Christus in unserer Mitte wohnt. Dazu gebrauche uns der Herr, dass er uns nöten kann. Er wird uns all das erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Der Geist Gottes erzählt uns keine Neuigkeiten. Was soll er uns erzählen? Nur die großen Jesusworte und die Nähe Jesu. Und er macht uns seine Vergebung groß. Und seinen Ostersieg macht er uns groß. Ohne Heiligen Geist sind wir geistlose Leute. Mit dem Heiligen Geist sind wir unüberwindlich lebendig und stark. Und ich wünsche euch dies, dass euch der Herr gebraucht zum Segen. Amen.